Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben?
Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg.
Zu unserem heutigen Podcastgespräch begrüße ich Susanne Schickel. Susanne Schickel ist 56 Jahre alt, Rechtsanwältin und überwiegend als Berufsbetreuerin tätig. Rechtsanwältin ist sie seit 1992, also schon etwas länger. Hallo Susanne.
Ja, hallo.
Also ich freue mich total, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben. Und jetzt würde ich dich als erstes bitten, mal zu erzählen, wie es nach dem Abitur für dich weiterging. Ging es gleich zur Uni oder hast du vorher irgendwas anderes gemacht?
Ich habe Abitur gemacht 1983 und für mich war immer klar, ich wollte Jura studieren. Habe dann angefangen, mich zu bewerben. Damals gab es die ZVS, diese Zentrale Vergabestelle für Studienplätze.
Ich erinnere mich.
Hatte dann auch einige Studienorte angegeben, unter anderem auch Gießen.
Ja.
Und bin dann direkt nach dem Abitur und der Zusage, dass ich in Gießen studieren dürfte, dahin gegangen.
Ja.
Gießen hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, weil das war jetzt eigentlich nicht so meine erste Studienplatzwahl. Aber es war nachher toll.
Was war die erste Wahl?
Ich wäre gerne nach Hamburg gegangen.
Ja.
Ich stamme aus Norddeutschland und wäre auch gerne dahin gegangen.
Ach so, da hatte ich die ZVS aus dem Norden hierher verschlagen.
Ich komme aus der Gegend zwischen Bremen und Bremerhaven. Bin ein echtes Nordlicht.
Ja, okay.
Ganz weit weg.
Ein Schock nach Mittelhessen.
Genau, ein Schock nach Mittelhessen.
Okay.
Aber ich habe ihn gut verkraftet.
Ja, und dann in Gießen Jura studiert.
Ich habe in Gießen Jura studiert, habe da auch meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann ein bisschen versetzt Examen gemacht und sind dann beide zur Referendarzeit an das Landgericht Limburg gegangen.
Ja.
Ja, da habe ich 89 geheiratet und habe mittlerweile zwei Kinder. Meine Tochter kam noch während des Referendariats zur Welt, mein Sohn dann später.
Und dann nach dem zweiten Staatsexamen?
Da habe ich dann ganz normal angefangen, als Anwalt zu arbeiten.
Und hattest du dich beworben bei einem Unternehmen?
Nein, mein Mann war vom Studium her ja, der war so ein halbes Jahr versetzt und der hatte angefangen, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Und wir haben uns dann selbstständig gemacht, gemeinsam.
Von zu Hause aus oder?
Es gab dann ein Büro, wir waren so ein bisschen verbunden mit dem Steuerbüro meines Schwiegervaters. Und darauf haben wir dann aufgebaut. Das haben wir dann gemeinsam ungefähr ein Jahr gemacht und mein Mann hat dann 1994 das Büro verlassen und ist in die Verwaltung gegangen.
Und du hast alleine weitergemacht?
Ich habe dann alleine weitergemacht.
Und gab es dann schon eine Spezialisierung oder war das erstmal der berühmte Feldwald-Wiesen?
Das war der berühmte Feldwald- und Wiesen-Anwalt.
Ja.
Was sich einfach angeboten hat zu der Zeit, weil meine Tochter ist 90 geboren und war natürlich noch relativ klein zu der Zeit. Und mein Sohn ist 95 auf die Welt gekommen. So war das eigentlich eine ganz gute Sache, das Anwaltsbüro so als Feldwald-Wiesen-Anwalt zu führen.
Ja.
Das habe ich dann auch so lange gemacht, bis die Kinder größer wurden. Und habe dann so ein bisschen meine Interessen ausgeweitet auf eher Dinge, die viel mehr mit Menschen zu tun haben, als es der in Anführungsstrichen normale Anwalt zu tun hat.
Und so bist du zur Betreuung gekommen?
Ja, zur Betreuung bin ich dann gekommen. Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit eine Betreuerin kennengelernt und die hatte von ihrer Arbeit erzählt und ich fand das sehr spannend. Und die hat dann gesagt, oh, das wäre was für dich, probier es doch mal aus. Und dann hatte ich mich beworben bei den Betreuungsstellen, hatte dann tatsächlich dann auch relativ schnell die ersten Betreuungen. Und wir haben dann mit meiner damaligen Mitarbeiterin sind wir dann so angefangen, so in diesen Betreuungsbereich reinzuwachsen.
Ja. Und das machst du jetzt wie lange?
Ungefähr 15 Jahre.
Reine Berufsbetreuung, keine normale anwaltliche Tätigkeit mehr?
Ich bin ja nicht allein im Büro, aber wir machen natürlich auch anwaltliche Tätigkeit, aber in einem viel geringeren Maße. Und da mache ich eigentlich noch die Sachen, die mir Spaß machen.
Ja.
Ich leiste mir mittlerweile, vielleicht ist das Luxus, so ein bisschen zu gucken, was macht mir Spaß an anwaltlichen Mandaten, was ist auch noch mein Ding, was kann ich wirklich gut tun und das andere lasse ich auch. Also es gibt viele Dinge, die überlässt man den Kollegen, die die Fachanwaltschaften haben. Da ist dann hier Feldwald, Wiese nicht das Richtige.
Und bist du denn zufrieden mit der Entscheidung zu sagen, ich bin Berufsbetreuerin, oder sagst du heute, naja, vielleicht hätte ich doch gar nicht Jura studieren müssen, vielleicht hätte ich was anderes machen können?
Also vor dem Hintergrund, dass ich jetzt natürlich diese Berufsbetreuung führe, ist es schon so, dass ich das auch mit einer anderen Ausbildung hätte machen können. Mhm. Aber die Fälle, die hier bei mir im Büro sind, die brauchen eigentlich schon die Sachkenntnis und die Fachkenntnis, die wir über das Studium bekommen haben. Ja. Ich bekomme diese Betreuung ja, weil ich Rechtsanwältin bin. Man guckt, wenn Betreuungen angefragt werden, immer schon so ein bisschen, was passt denn zu wem? Es gibt Menschen, die brauchen dann eher den Sozialpädagogen als Betreuer. Und bei anderen, wenn viele rechtliche Dinge zu regeln sind, dann ist es immer gut, es macht ein Rechtsanwalt.
Dafür gibt es ja auch verschiedene Typen von Betreuern. Es gibt ja den Betreuer, der auch als Anwalt tätig ist, so ein bisschen für die juristisch aufwendigeren Fälle. Und so habe ich es zumindest verstanden, auch den Betreuer, der eher aus dem sozialpädagogischen Bereich bekommt, um so ein bisschen die Familien aufzufangen oder unterstützend tätig zu sein.
Sie haben ja, man hat viele Betreuungsfälle, da ist keine große Fachkenntnis gefragt. Ja. Also einen Antrag beim Sozialamt zu stellen, das kriegen auch ehrenamtliche Betreuer hin.
Ja.
Und das machen auch die Sozialpädagogen. Die sind auch eher wirklich auf der persönlichen Schiene dann unterwegs im Betreuungsbereich. Ja. Also bei den gesetzlichen Betreuern, ich versuche mich da auch mal so ein bisschen abzugrenzen, weil der Begriff des Betreuers, der wird von den Menschen oft nicht so richtig verstanden. Also ich bin nicht diejenige, die Kleidung ins Krankenhaus trägt oder die Menschen persönlich zum Arzt fährt.
Oder mal das einkaufen geht beim Edeka zusammen.
Genau. Ja. Das kann man mal machen, aber das ist nicht meine Aufgabe.
Ja, habe ich verstanden. Und bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance, die man so schön sagt heute? Also ist das Einkommen und der Arbeitsaufwand, steht das im Verhältnis? Oder würdest du sagen, also ganz ehrlich, ich arbeite mir die Finger wund und bekomme dafür einen Hungerlohn?
Also ich arbeite viel und ich arbeite gern. Ja. Ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür. Die Work-Life-Balance, ja, da glaube ich, bin ich selbst schuld dran, dass ich die nicht so richtig auslebe.
Ja.
Man könnte sicherlich das Ganze auch ein bisschen mehr im Freizeitbereich ausleben. Aber es ist jetzt nichts, was mich stören würde. Also wenn jemand von außen drauf guckt, würde er mir wahrscheinlich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Aber für mich selbst fühlt sich das im Moment noch gut und richtig an.
Das ist aber auch wichtig bei der Work-Life-Balance. Also nicht, was man von außen sagt, sondern dass man selbst sagt, ich bin zufrieden damit.
Ich bin zufrieden damit. Es gibt auch Dinge, wo ich dann manchmal denke, ein bisschen weniger arbeiten wäre jetzt auch schön. Manche Sachen kann man nicht steuern. Wie schnell oder wie schnell neue Betreuungen manchmal kommen und wie aufwendig die sind, das kann man nur bedingt steuern. Es kann sein, dass eine Betreuung angefragt wird. Heißt es dann Vorschlag, haben Sie Zeit? Haben Sie die Kapazitäten? Dann sage ich vielleicht beispielsweise im März, ja. Die Betreuung kommt aber dann sehr aufwendig plötzlich Ende April.
Ja.
Und dann ist es natürlich so, dass das dann einfach zu koordinieren ist. Das ist dann nicht mehr so ganz entspannt.
Ja, das kenne ich bei mir auch. Also man hat im April das Gefühl, Gott, das ist aber gähnende Leere heute im Büro, es ist gar nichts los und auf einmal prasselt es auf einen ein und man weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist.
Ja,
das ist halt so, ja. Ja, spannend. Kannst du mir aus deinem Gedächtnis einen Fall erzählen, der dich besonders begleitet hat, oder kannst du eine Geschichte erzählen aus deinen Verfahren, die so ein bisschen eingängig ist für mich zum Nachzuvollziehen, wie interessant es bei dir werden kann?
Also ich arbeite zum einen als Berufsbetreuer und zum anderen auch sehr viel als Verfahrensbeistand für die Familiengerichte. Ich habe natürlich überlegt, so im Vorfeld, was ist denn so ein spannender Fall? Hier sind ganz viele spannende Fälle. Es sind ganz viele Schicksale dabei. Aber ein Fall, der wirklich wahnsinnig viel auch rechtlich geboten hat,
ja.
Wenn man mal das so in Anführungsstrichen sagen kann. Das ist ein Klienten, den ich im Jahr 2015 übernommen habe und den ich immer noch habe.
Ja.
Die Betreuung hat so begonnen, dass auch da die Betreuungsstelle nachgefragt hat, gibt es Kapazitäten? Und ich hatte dann so ein paar Angaben zu den Betroffenen. Ich bekomme meistens nicht viel. Ich bekomme so einen Kurzumriss, worum es in der Betreuung geht. Aber was so genau eigentlich Hintergrund des Ganzen ist, das erfahre ich dann so nach und nach. Ich hieß dann von der Betreuungsstelle zunächst, es ist ein Herr, der ist Ende 60, der lebt allein und es gibt ein paar Auffälligkeiten. Er hat ein geändertes Verhalten, was sein Vermögen betrifft. Es würde die entsprechenden Banken würden sich Gedanken machen und da habe es Hinweise gegeben. Ein sehr ungewöhnlicher Fall, dass von dritter Seite aus so eine Betreuung angeregt wird.
Dass die Bank mal sagt, ja, das sind komische Kontenbewegungen.
Ja, und das ist, der Herr war alleinstehend und hatte plötzlich einen jungen Mann an seiner Seite.
Ja.
Dann kam der Betreuungsbeschluss und ich habe versucht, zu dem Herrn Kontakt aufzunehmen. Das gelang mir telefonisch nicht. Ich hatte dann ein kurzes Schreiben geschickt und Kontaktaufnahme zu mir gebeten. Da passierte nichts. Dann bin ich dorthin gefahren und habe geklingelt und dann machte mir nicht der Herr auf, sondern eine junge Frau. Und habe dann nach dem Herrn gefragt. Da wollte sie mich erst nicht reinlassen. Es gab dann an dieser Tür auch nur eine Klingel und keine zwei. Es gelang mir dann doch, mit dem Herrn dann zu sprechen, den die Frau dann irgendwie aus dem Keller holte. Und dann hat sich für mich folgende Situation ergeben. Der Herr hatte auf der Nachbarschaft jemanden kennengelernt, einen Handwerker, der irgendwo im Garten tätig war, hat sich mit ihm angefreundet und der junge Mann hat dann ziemlich schnell wohl auch verstanden, dass der ältere Herr vermögend ist, dass er alleinstehend ist, hat sich dann angefangen, um den Betroffenen zu kümmern. Also das Ergebnis, als ich dann vor der Tür stand, war, dass in dem Haus, was dem Betroffenen gehörte, er nur noch die kleine Einliegerwohnung bewohnte und oben in seinem gesamten weiteren Haus ist dann der junge Mann eingezogen, samt Lebensgefährtin und Kindern. Dann war das, also die Kontaktaufnahme und auch das weitere Vorgehen torpedierte der junge Mann schon. Ich habe dann ein bisschen nachdrücklich dann auch versucht, mit dem Klienten zu sprechen. Dann ist es mir gelungen, einen Alltagsbegleiter einzusetzen als Unterstützung für den Herrn, weil zu meinem Glück war dann der junge Herr mit seiner Familie mal eine Zeit lang im Urlaub. Dann hat der Alltagsbegleiter gesagt, wir müssen hier gucken, die Medikamente stimmen nicht, er muss zum Arzt. Dann kam es zu einem Krankenhausaufenthalt des Betroffenen und dann stellte sich so langsam heraus, dass der Betroffene mittlerweile Angst hatte vor dem jungen Herrn, vor seinem Mieter,
ja,
der aber keine Miete gezahlt hat.
Hätte mich doch jetzt überrascht nach der Einführung. Ja,
ja. Dann hatte er Angst, ist dann doch mal kurz zurück in die Wohnung und ist dann aber in eine Reha-Maßnahme gekommen. Und dann war es so, dass er zuvor dem jungen Mann zum Alleinerben hat er ihn eingesetzt. Er hat eine Vorsorge- und Betreuungsvollmacht notariell errichten lassen, alles für den jungen Herrn. Und es gab, das hat sich dann bei den Banken herausgestellt, erhebliche Vermögensverfügung. Unter anderem habe ich dann, nachdem ich die Unterlagen gesichtet habe, gesehen, dass auf den Namen des Betroffenen ein Auto finanziert wurde, ein 7er BMW, den er nie gefahren hat, den hat er nie gesehen, den hatte der junge Mann bei sich, mit dem war er dann zwischenzeitlich auch mal im Ausland, kam dann zurück. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, der Klient ist nicht mehr zurück ins Haus, er ist vorübergehend ein Pflegeheim. Ich habe dann geklagt, dass der junge Mann mit seiner Familie das Haus wieder räumt. Das ist dann auch kurz vor der Zwangsräumung passiert, dass er das Haus verlassen hat. Das Haus hat er ausgeräumt, da gab es kein Glas mehr im Schrank und kein Besteck mehr in der Schublade. Alles Dinge, die dem Klienten gehörten und die Wohnung war nachher leer, war mit einigen Schäden versehen, aber erst dann konnte der Mann zurück und das hat dann das Haus wieder renoviert. Er wohnt mittlerweile wieder da. Er hat, weil er kognitive Einschränkungen hat, eine Haushaltshilfe, die dauerhaft da ist. Er hat sein Leben wieder aufgebaut. Es geht ihm jetzt gesundheitlich wieder relativ gut. Und wir begleiten ihn weiter, weil die Regelung seiner Unterlagen, seiner Papiere, der Steuererklärung, der Vermögensverwaltung, das überfordert ihn einfach.
Und konntest du denn zusammenfassen, was da an Geld oder an Werten entwendet wurde insgesamt?
Naja, wir reden.
Ergaunert? Naja, kann man das sagen?
Also wenn man mal alles so betrachtet, Miete, reden wir sicherlich über 100.000.
Ja. Und haben die sich mal jemals dazu eingelassen?
Ich hatte, nachdem ja diese Vermögenswerte dann da, sagen wir mal, abhanden gekommen sind, auch versucht, das strafrechtlich zu verfolgen, aber der junge Mann hat dann Schenkungen behauptet und ich konnte aufgrund der kognitiven Verfassung des Klienten da auch keine entsprechenden Einwände machen.
Hätte also ich jetzt auch gesagt, da wird kein Staatsanwalt rangehen, da wird er auch mal sagen,
wir
ja,
was soll ich das, da jetzt machen? Es ist bis zu einem Verfahren vor dem Amtsgericht gekommen, aber es war ergebnislos.
Nicht raus,
ja.
Und wie viel Vermögen hat dieser Mann insgesamt? Also was hätte denn da verlustig gehen können, wenn du nicht gekommen wärst?
Über 1 Million.
Oh, gut, dass es dich gibt.
Sag nicht den.
Ja. Ja. Oh Gott, ein spannender Fall. Und ich glaube, ja, aber ich glaube leider kein Einzelfall. Ich glaube, das kommt öfter vor.
Ja, es kommt öfter vor, dass Menschen halt einfach einsam sind und Vertrauen aufbauen.
Ja.
Und dass dann plötzlich Gelder jemandem zugewandt werden, das kommt öfter vor.
Ja.
Nicht in diesem Ausmaß, aber es passiert schon.
Ja.
Und das passiert auch in eigenen Familien, wenn da die Betroffenen von Kindern oder Verwandten betreut werden. Auch dann vermisst man immer wieder Gelder in einem erheblichen Betrag.
Ja, ich kenne das aus meinem Nachlassverfahren auch. Plötzlich ist alles weg.
Plötzlich ist alles weg, ja.
Wie von Geisterhand. Susanne, vielen Dank für die Geschichte, vielen Dank für den Einblick. Hast du noch ein abschließendes Wort an den Hörer, was du loswerden möchtest als Weisheit aus deinem Berufsfeld?
Weisheit nicht, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man seinen Spaß am Beruf nicht verliert. Und dass man das macht, was man wirklich gerne macht. Auch wenn das jetzt so keine typische Anwaltstätigkeit ist, würde ich immer wieder in diesen Bereich reingehen.
Ja. Und vielen Dank. Also, ich hoffe, es finden sich einige, die den Beruf auch ergreifen wollen. Ich finde es nämlich auch spannend.
Es ist spannend und es macht total viel Spaß.
Ja.
Man muss aber mit Menschen umgehen können und das auch wollen.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank fürs Reinhören. Und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel Sonnenberg.